Ja, Mahlzeit. Oder guten Morgen oder guten Abend oder auch wie auch immer, welche Zeitzone ihr gerade lebt. Ich werde den Vortrag jetzt auf Deutsch halten. Es sei denn, jemand schimpft ganz böse, aber die Slides sind alle auf Deutsch und nachdem ich jetzt eben eine Stunde Englisch gesprochen habe, brauche ich jetzt Abwechslung. Ich möchte gerne ein bisschen was zu IPv6 erzählen, und zwar Rapid Deployment steht hier ein bisschen reißerisch. IPv6 ist ja so ein tolles, geiles Buzzword. Keiner weiß, was es ist. Und noch weniger Leute haben einen Plan davon, wie ich es überhaupt benutze. Wenn ich heute meinen T-Online-Account habe, wie zum Geier kriege ich IPv6? Und ja, das ist im Endeffekt die Frage, die ich hier beantworten will, mit ein bisschen technischem Background dahinter. Wenn die Zeit reicht, möchte ich ja ein bisschen auf die IPv6-Situation an Beispiel der Fachhochschule Regensburg eingehen, an der ich unter anderem arbeite. Wenn dann wieder erwarten, immer noch Zeit ist, werde ich ein bisschen was erzählen. Ich war letzte Woche in Japan und die Leute haben auch sehr interessante Ansichten zum Thema IPv6. Wie gesagt, wenn da Zeit ist, möchte ich gerne ein bisschen was erzählen drüber. Also fangen wir an. Das zentrale Thema, das ist beim Rapid Deployment geht oder über das ich hier sprechen werde, ist der 6-to-4-Mechanismus. Das ist im Endeffekt ein Address Assignment für IPv6 basierend auf IPv4-Adressen. Was das genau heißt, kommen wir gleich noch dazu. Der Gedanke ist, dass das eine Übergangslösung ist. Mein IPv4 will ja eh kein Mensch mehr benutzen und jeder will ja verzweifelt IPv6, sonst wird er hoffentlich nicht hier sitzen. Und die Idee ist ja, dass man so schnell wie möglich dieses IPv4 los wird. Naja, soweit die Theorie dazu. Die Praxis sieht natürlich immer ein bisschen anders aus. Wie funktioniert das Ganze? 6-to-4 ist ein Tunneling-Mechanismus, wie man das ja durchaus kennt. Man nimmt ein Paket, packt es in ein anderes Paket ein, schubst es auf die Gegenstelle, da wird es ausgepackt und ja, irgendwas passiert halt damit. Das Interessante am 6-to-4 ist, es ist kein registrierter oder konfigurierter Tunnel, sprich, ich muss nicht vorher groß mit der Gegenseite reden, um das System zu benutzen, sondern ich kann es einfach ad hoc aufsetzen, ohne vorher mit jemandem zu reden, betteln, darf ich Gründe austauschen oder sowas? Nein, einfach benutzen. Das ist schon mal das Erste. Große Hemmschwelle und die stellt sich einem hier nicht. Ein weiteres Charakteristikum, man kann als Uplink nicht nur eine Gegenstelle als Tunnel-Endpoint nehmen, man kann theoretisch auch mehrere Adressen nehmen, je nachdem, wo man für seinen V6-Traffic hinrouten will. Ein Endpunkt in Europa, ein Endpunkt in Australien, einen in Amerika, wie auch immer. Man kann es relativ frei festlegen. Entsprechend basierend halt auf den IPv4-Adressen, die müssen dann entsprechend gewählt werden. Ein wichtiges Charakteristikum auch, es ist sowas wie ein asynchrones Routing dabei. Also wenn ich ein IP-Paket, eine Anfrage an eine Gegenstelle, normalerweise hat man nur eine Gegenstelle. Wenn ich das stelle, sollte ich nicht erwarten, dass meine Antwort auch wieder von genau dieser Gegenstelle kommt, was das Aufsetzen von irgendwelchen Firewall-Regeln interessant macht, weil ich nämlich von irgendwelchen beliebigen V4-Adressen verpackte V6-Pakete bekommen kann. Das ist der inhärente Mechanismus bei diesen 6-to-4. Wie das genau funktioniert, zeige ich gleich noch an der Grafik. Das ist das eingehende Paket, die können von beliebigen Gegenstellen kommen. Und ja, ganz normal wie beim Tunnel halt so üblich, die IPv6-Pakete werden über IPv4 transportiert. IPv4 ist heute verfügbar, jeder hat es, jeder Provider, sei es AOL oder TDSL oder auch irgendwas Größeres, hat es, kann damit umgehen und es funktioniert. Also der Pakettransport damit wird als gegeben vorausgesetzt. Und ja, nochmal zurück zu diesem Übergangsmechanismus oder zu dem, dass man es nicht registrieren muss. Durch diese Eigenschaft ist es eben auch sehr gut geeignet für ein Dial-Up-Setup, wo man selber dynamische IP-Nummern hat, normalerweise. Oder einfach mal für irgendwelche Ad-Hoc-Setups, wo man mal meint, ja, ich bin hier auf dem CCC, es gibt mal wieder kein V6-Native, ich setze jetzt einen Tunnel nach draußen auf. Es reicht, wenn es einer macht hier im Netz. Es, glaube ich, gibt diesen Menschen auch irgendwo. Das ist vom NOC betrieben. Da wollen wir nicht reinfuschen hier. Also das Ganze hier bitte nicht gleich in die Tat umsetzen. Zumindest nicht, ohne sich ein bisschen Gedanken zu machen. Und Also für das ist eben 6-to-4 sehr gut. Wer das ganze System technisch ein bisschen beschrieben haben will, kann das Ganze im RFC 3056 nachlesen. Die erste Frage, wenn ich Internet benutzen will, wenn man ein bisschen Plan vor der Materie hat, ist, wo kriege ich eine IP-Nummer her? Das ist normalerweise auch die erste Frage, wenn man hier am Kongress aufschlägt. Welche IP-Nummer darf ich benutzen? Bei V6 sieht es genauso aus. Wo kriege ich meinen Adressraum her? Ja, das Lustige bei 6-to-4 im Speziellen ist, dass der ganze Adressraum ist an die IPv4-Adressierung gebunden. Es ist so gemanagt, dass eine einzelne IPv4-Adresse auf ein /48 IPv6-Netz abgebildet wird. Ein /48 heißt, also sorry, ich erwarte hier ein bisschen V6-Grundlagen. Ich habe 2 hoch 16 verschiedene Subnetze und in jedem von denen kann ich entsprechend Hosts adressieren, üblicherweise an die MAC-Adresse gebunden. Jetzt fehlt mir leider zum einen Laserpointer, um das mal ein bisschen aufzuzeigen, wie diese Adressauflösung geht. Zum anderen ist es hier grafisch sehr schlecht zu sehen. Ich kann das jetzt gerade nicht ändern. Ich werde aber versuchen, das mal ein bisschen an der Grafik trotzdem zu machen. Oh, es hat sich ein Pointer gefunden. Danke. Ups. Okay. Also hier ist die Idee. Wir haben eine einzelne IPv4-Adresse, die reicht uns. 62.157.9.98 steht hier. So, wie komme ich jetzt zu meinem IPv6-Address-Space? Das ist ganz einfach. Das sind 32 Bit hier. Ne? Diese 32 Bit nehme ich, schreibe sie in Hex her, packe einen Präfix von 2002 dahinter. Das sind 16 Bit, das sind 32 Bit, macht nach Adam Riese 48 Bit. Und hier habe ich meinen /48. End of story. Und schon habe ich, ohne dass ich irgendwas mache, mein eigenes privates /48-Netz. Die Umrechnung hier, die einzelnen Bytes natürlich von Dezimal in Hex und hier hergeschrieben in entsprechender Schreibweise, kann man irgendwie automatisieren mit irgendwelchen Skripten oder so, kein Thema. Der Präfix von 2002 ist für den 6-to-4-Mechanismus reserviert. Man erkennt ihn dadurch. Die restlichen 80 Bit an Address Space kann man vergeben, wie man lustig ist. Es wird natürlich empfohlen, die nächsten 16 Bit für irgendein Subnetz zu verwenden und die verbleibenden 64 Bit entsprechend den Empfehlungen üblicherweise mit einer EUI-64-Adresse aufzufüllen, die auf der MAC-Adresse basiert. Ja, nachdem es geklärt ist, welche IPv6-Adressen man überhaupt benutzen darf, muss ich ein paar Begriffe abklären für den Tunnel-Setup. Und zwar, hier gibt es 3 Stück, die sind auch im RFC so genannt. Schauen wir uns vielleicht mal die Grafik unten an. Ich habe ein LAN, mit dem habe ich einfach irgendwelche Client-Rechner dran. V6-Client-Adressen, die, keine Ahnung, Web-Client, irgendwas machen. Die Rechner wollen wir im Folgenden als 6-to-4-Hosts bezeichnen. Ganz normale Rechner-Hosts. Dann gibt es einen Rechner, in jedem Internet so üblich, der den Weg nach draußen weiß. Den wollen wir als Router bezeichnen, als 6-to-4-Router. Er nimmt die Pakete, die im LAN ja mit IPv6 laufen, nehmen wir mal an. Und nach draußen haben wir ja leider keinen anständigen Provider gefunden, der uns native IPv6 gibt. Also müssen wir irgendwie die Päckchen einpacken, über das was schicken, was wir haben. Brieftauben und IPv4. Und ja, wir brauchen natürlich entsprechend die Gegenstelle, die auch IPv6-Connectivity hat und die Pakete wieder auspacken kann und native über IPv6, über Sixbone oder was auch immer weiterleiten kann. Diese Gegenstelle bezeichnen wir im Folgenden als Relay Router. Weil die Pakete eben annimmt und weiterleitet, relayt. Ja, also das sind die 3 Begriffe. 6-to-4-Host ist ein einfacher Rechner, der spricht IPv6 mit dem 6-to-4-Router. Der 6-to-4-Router kapselt eben die Pakete für uns und schickt sie an den Relay-Router über IPv4. Dann haben wir das 6-to-4-Relay-Router, der eben die Pakete auspackt und sie über IPv6 weiterleitet. Das sind die 3 Begriffe, mit denen man hier so ein bisschen rumjonglieren muss. Ja, die Connectivity ist natürlich jetzt nicht sonderlich überraschend. Ich brauche natürlich irgendeine Gegenstelle, der ich meine Pakete hinwerf. Eben mein Relay-Router oder auch Gateway in dem Fall. Das Wichtige nochmal, ich muss mich bei diesem Relay-Router nicht vorher registrieren. Und ja, der Ablauf ist dann natürlich auch relativ klar. Der lokale 64-Router packt die Pakete ein, lokal von V6 in V4, transportiert sie über V4 zur Gegenstelle zum Relay-Router. Dieser packt sie aus und schickt sie über V6 weiter. Beim Empfang theoretisch das gleiche Spielchen in umgekehrter Reihenfolge. Irgendjemand im großen, weiten V6-Internet beantwortet die Anfrage, schickt ein Paket zurück. Wobei es schon mal die interessante Frage ist, wohin zurück? Ja, die Frage ergibt sich daraus, weil in der Antwort steht ja irgendwo eine V4-Adresse bereits drin in den Bits 17 bis 48 oder so, da steht ja die V4-Adresse drin. Damit ist es auch klar, wo das Paket hintransportiert werden soll im Endeffekt, an welche IPv4-Adresse. Natürlich muss sich erstmal ein Relay-Router finden, der auch das entsprechende Kapseln und Tunnel macht. Dazu sind entsprechende Routes aufgesetzt im V6-Netz, eben für diesen 2002-Präfix. Ja, wenn also jetzt bei unserem Relay-Router irgendein V6-Paket wieder ankommt, unsere Antwort, wird dieser Relay-Router im Router spielen, das Paket für uns einpacken, über IPv4 transportieren, unser lokaler Router packt das Paket aus und routet es noch hinten in unser IPv6-Netz weiter. Wieder Native-Transport an der Stelle. Also hin und her der ganz normale Transportmechanismus im Endeffekt. Die Grafik zeigt das Ganze nochmal. Ich habe auf der linken Seite meinen Router stehen und als Upstream schicke ich das Ganze an meinen 64-Relay-Router. Dieser leitet es irgendwohin nach rechts weiter, großes, weites V6-Internet, Sixbone, whatever, und es kommt eine Antwort an. Und der Punkt ist jetzt, es ist nicht garantiert, dass diese Antwort wieder bei meinem 64-Relay-Router auftaucht, um sie zurückzuschicken, sondern die kann bei irgendeinem beliebigen 64-Relay-Router auftauchen, der sie dann über IPv4 zurückschickt. Es kann der obere sein, es kann der untere sein, es kann irgendein 64-Relay-Router sein. Ich weiß selber nicht, welcher Relay-Router meine Anfrage beantworten wird. Aber ich muss Pakete natürlich von allen Hosts annehmen, weil es könnte ja ein entsprechendes 64-Paket für mich sein. Kreative Menschen werden sich da jetzt natürlich sofort ein paar Schweinereien ausdenken. Zu Recht. Was uns zum Thema Sicherheit bringt. Ja, der Punkt ist eben wirklich, eingehende 64-Pakete müssen von meinem Router von allen möglichen V4-Hosts angenommen werden. Ich kann jetzt sagen, das ist mein Tunnel-Endpoint, alles andere, wo es Pakete schickt, ist böse, Firewallen, tot. Nein, darf ich nicht machen. Ja, das Problem dabei ist natürlich, es kann mir jeder irgendein komisches Paket herschmeißen, ich packe das aus und ja, es passiert irgendwas Böses. Oder es ist irgendein Inhalt verändert worden, was auch immer. Um das zu verhindern, gibt es erstmal vom Konzept her, ja, das ist einfach ein konzeptuelles Problem. Dessen sollte man sich sehr wohl bewusst sein. Und wenn man das 64 einsetzt, sollte man sich zumindest mal kurzfristig Gedanken über dieses Problem machen. Und wenn man das als schwerwiegend erachtet, dann ist die Frage, wie wahrscheinlich ist zum Beispiel zwischen mir, meiner Stelle und dem Provider, dass sich jemand einhackt oder so, dann kann man entsprechende Abwehrmaßnahmen machen. In IPv6 selber ist ja mit definiert, dass implementiert ist, IP-Security über Authentication-Header. Ich kann also sagen, okay, ich stelle sicher, dass das Paket, das ich eben bekommen habe, auch wirklich von der Adresse kommt, von der es behauptet zu kommen, über IPsec möglich. Und das Ganze muss natürlich entsprechend konfiguriert werden, was sicher nicht ganz ohne ist. Ist auch gar nicht Thema der Sache hier. Aber wie gesagt, es gibt durchaus Möglichkeiten, diesen Angriff entgegenzuwirken. Ansonsten sollte man natürlich generelle Filterregeln für eingehende Verbindungen benutzen. Wenn ich irgendein Paket kriege mit einer Absenderadresse von 10.00 irgendwas, das kann von keinem anständigen Netz kommen, also das ist einfach normaler Netzwerksetup. Solche IPv4-Adressen sollte ich sowieso mit sehr viel Vorsicht genießen und sollte man natürlich auch an irgendwelchen Border-Routern bereits rausfiltern. Also nochmal der zentrale Punkt hier bei 6-to-4. Vermeintlich gekapselte Pakete müssen von allen Rechnern angenommen werden, weil ich nicht weiß, wer wirklich 6-to-4-Router da draußen ist und wer nicht. Und natürlich kann man da leicht faule Eier reinlegen, wenn man die Pakete entsprechend manipuliert und vielleicht nur ein bisschen weiß, was für Traffic läuft oder so. Und über IPsec und entsprechende Maßnahmen kann man dem entgegenwirken. Ja, was brauche ich jetzt, wenn ich mir das Ganze mal ausprobieren will? Ich habe gerade meinen T-Online-Account gehabt, bekommen, habe gerade nehmen wir halt irgendeinen Unix her, Linux, BSD, wie auch immer. Ich werde hier auf beide Systeme eingehen, ich werde auch auf Windows ein bisschen eingehen im Folgenden. Aber am Anfang, welche Daten brauche ich, um 6-to-4 überhaupt aufzusetzen? Ja, im Endeffekt zwei Sachen. Ich muss meine eigene IPv4-Adresse kennen. Wäre sehr wünschenswert. Davon abgeleitet, das Ganze in Hex geschrieben, 2002-Präfix davor und die restlichen Bits irgendwo aufgefüllt, irgendein Subnetz und irgendeine IP-Adresse vielleicht nur für die Outgoing-Interface. Eine eigene IPv6-Adresse soll das hier heißen, das ist ein Tippfehler, sorry. Also ich brauche eine IP-Nummer, die kann man sich eben basierend auf der V4-Adresse, wie ich es gerade vorhin gezeigt habe, selber zurechtweisen. Beispiel gibt es gleich noch. Was ich zusätzlich noch brauche, ist mein Relay-Router, dem ich ja die Pakete, die eingepackten, hinwerfe. Hier ist es teilweise, reicht es, wenn man die V6-Adresse weiß, dann bitte mit dem 2002-Präfix, damit man die V4-Adresse rausbringt. Ansonsten ist es auch sinnvoll, die IPv4-Adresse des Relay-Routers zu kennen, eben für die entsprechende Konfiguration. Die Stack-Implementierungen reagieren hier ein bisschen unterschiedlich. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Ja, vom Konzept her für ein Setup muss ich folgende Schritte machen. Erstmal, mein Betriebssystem selber muss 6-to-4 beherrschen. Üblicherweise in Form von einem Netzwerk oder Pseudo-Device. Wenn mein Betriebssystem das kann, muss ich mein lokales 6-to-4-Device konfigurieren, meine lokale IP-Nummer zuweisen. Als zweites dann festlegen, wohin werden meine gekapselten Pakete gesendet. Gegenstelle. Letzter Punkt hier ist optional, Router-Advertisement aufsetzen, wenn ich ein LAN mit Rechnern hinter mir habe, damit sich mein jetzt eben konfigurierter 6-to-4-Router eben auch als Router ankündigt. Das ist ein ganz normaler IPv6-Mechanismus, Router-Advertisement, und sollte man an der Stelle einfach aufsetzen, damit man es auch im LAN benutzen kann. Wenn man diese vier Schritte gemacht hat, kann man weltweit komplette IPv6-Connectivity hinter einer einzelnen IPv4-Adresse geroutet haben. Also keine Hacks mit NAT und VPN und Glump, sondern sauber geroutetes Internet. So, die klaren Config im Detail. Der erste Punkt, wir brauchen unser 6-to-4-Device, im Kernel oder wie man es auch immer nennen will. Beispiele hier, NetBSD, das Device heißt STF, gibt es auch auf Free and Open BSD, dank Kami-Projekt. Und Linux hieß das Ding zuletzt SIT, Simple Internet Transition Device. Und der Solaris ist mir, zumindest bis Solaris 8, kein 6-to-4-Device bekannt. Soweit ich weiß, bietet Solaris da nichts. Hingegen Windows sieht so aus, ich rede hier primär von Windows 2000, da gibt es ein Patchkit dazu für IPv6 oder noch besser für Windows XP, bitte Professional, da ist IPv6 fertig mit drin. Und ja, bei Windows heißt das Device 6-to-4 Tunneling Pseudo Interface. Und wenn man mit dem entsprechenden Befehl, der mir gerade empfohlen ist, nachschaut, das Interface ist per Default konfiguriert. Also unter Windows muss man nichts machen, unter BSD und Linux halt eventuell Kernel backen. So, Der nächste Punkt der Client oder beziehungsweise 64-Router-Konfiguration ist es ja eigentlich, ist, ich muss mein lokales 64-Device konfigurieren, ihm üblicherweise erstmal primär eine IPv6-Adresse zuweisen. Den Bezug meiner lokalen IP-Adresse habe ich jetzt großzügig übersprungen. Ich kann das hier vielleicht nochmal nachvollziehen, kurz. Ich habe es klein dahinter geschrieben, das ist meine lokale Adresse hier. Die Adresse baut sich aus auf dem 64-Präfix 2002 und das ist hier, die nächsten 32 Bit sind meine IPv4-Adresse. Das erste Byte meiner IPv4-Adresse in Hex geschrieben. Das zweite Byte meiner IPv4-Adresse auch in Hex geschrieben. Das dritte und vierte Byte meiner IPv4-Adresse auch in Hex geschrieben. Und ja, dann habe ich erstmal meine ersten 48 Byte weg und natürlich eine Internetadresse bitte vollständig definieren. Ich habe hier in die nächsten 16 Bit auf 0001 gesetzt. Das ist mein Subnetz. Willkürlich gewählt, ich kann es auch anders nennen. Und in dem Subnetz hätte ich dann ganz gern noch irgendeine IP-Nummer vergeben. Ich mache es hier nicht MAC-basierend, sondern ich vergebe einfach die 00, paar Nuller, 1. Das ist willkürlich gewählt. Irgendeine IP-Nummer muss man wählen, das ist auch das Outgoing-Interface. Wenn ich das im Rechner mache, der zusätzlichen Ethernet-Interface hat, dann muss ich das sowieso erstmal manuell konfigurieren, weil das ja ein Router ist und Router keine Autokonfiguration machen. Ein Beispiel dazu zeige ich später noch. So, nochmal zurück zum Thema. Also das ist unsere lokale IPv6-Adresse, die wir uns selber auf Basis der IPv4-Adresse gegeben haben. Was wir jetzt an der Konfiguration machen wollen, ist eben unserem 64-Device, das wir im Kernel drin haben, einfach diese IP-Nummer zuweisen. Naja, das ist jetzt wirklich, glaube ich, nicht schwierig. Jeder, der das schon mal gemacht hat, kennt das. Und der NetBSD, das Device heißt FTF0 und dann weise ich mit ifconfig STF0 die IPv6-Adresse, jene welche hier zu. Ich sage ihm noch, naja, die Präfixlänge an der Stelle ist relativ egal und normalerweise ich brauche das Keyword Alias hier noch, um die zusätzlich zuzuweisen. Und IPv6 kann ja ein Interface per Default mehrere IP-Nummern haben und deswegen der Alias hier. Und Linux sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich habe zwei Devices, die ich konfigurieren muss. Und zwar zum einen die IPv4-Ebene, die auch gleichzeitig dann den Tunnel-Endpunkt enthält. Und als zweites ist SID1, das ist die lokale Adresse. Ja, mit ifconfig wieder, ifconfig SID0, Tunnel, also als Tunnel-Endpunkt bitte. Das ist die IP-Nummer, hier steht Remote dahinter, eben meines Relay-Routers. Der Router, der meine Pakete dann annimmt, hier in IPv4. Ja, SID0-Interface ab dann bitte. Anschließend ifconfig SID0 add, also füge hinzu, diese jene IP-Nummer sollte jetzt hoffentlich dasselbe sein wie hier oben, ja, 1.1/64, hier 64, hier 16, das macht nicht recht viel Unterschied, es ist sowieso ein Point-to-Point-Link. Also das ist die lokale IP-Nummer. Und mit dem Befehl hier, beziehungsweise dem einen, habe ich das Ganze unter Linux konfiguriert. Unter Windows funktioniert das Ganze ein bisschen anders, da komme ich auf den nächsten Slide dazu. Außerdem mache ich auch hier bei Linux ein bisschen mehr als nur das 64-Device definieren. Ich weise hier bereits einen Tunnel-Endpunkt zu. Das wollten wir aber in einem eigenen Schritt machen, dokumentiert auf den nächsten Slide. Ja, hier ist eben gezeigt dann, wie man den Default-Router beziehungsweise den Relay-Router bekannt gibt. Naja, ist glaube ich nicht so die Überraschung. Root add-init6 als Default-Route bitte. Und hier die IPv6-Adresse des Remote steht hier. 64-Service. Das ist eine 64-Adresse, sieht man am Präfix. Und nachdem wir uns ja eben eine 64-Adresse auch zugewiesen haben, funktioniert das. Bei Linux haben wir bereits bei der SID-Config die Gegenstelle angegeben. Im BSD-Bereich wird die Routing Engine automatisch die Gegenstelle hier rauslesen aus diesen Bytes hier. Sie weiß, es ist 64 und wird es automatisch auslesen. Ich muss die IPv4-Adresse nicht explizit bekannt geben. Ja, das ist das, was hier steht. Unter NetBSD wird der Relay-Router vom STF-Device über die Routing-Tabelle ausgelesen. Unter Windows kann man das Ganze machen. Und zwar hier wird der 64-Relay-Router durch DNS-Auflösung ermittelt. Ich muss also keine IP-Nummer angeben, ich kann Hostname angeben. Das geht über, einen sehr kryptischen Befehl. NetSH Interface IPv6, setzt eben irgendwelche IPv6-Sachen unter Windows 2000, glaube ich, ausprobiert. Oder XP, ich weiß es nicht mehr. Sollte dasselbe sein. Und zwar Set Relay und dann der Name des Relay-Routers. Den Relay-Router hier gibt es wirklich, steht an der FH Regensburg, wie der Name vermuten lässt. Und er nimmt auch Pakete an, also wer testen will, feel free. Das Ganze unter Windows, alternativ unter NetBSD oder eben Linux. Hier ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Mit den beiden Befehlen, Konfiguration des Interfaces und Setzen der Default-Route, habe ich IPv6-Connectivity daheim. Auch wenn ich die Online-Kunde bin. Was man noch machen will, vielleicht, wenn man mehrere Rechner daheim hat, die man mit IPv6-Connectivity versorgen will, ist eben Router-Advertisement auf unserem neuen 64-Router aufsetzen. Das Ganze ist nicht allzu schwierig unter BSD, NetBSD. Trägt man dazu in die Datei etc.erc.conf einfach ein, rtadvd gleich yes, ich möchte den Router-Advertisement-Daemon starten. Ja, und das, also zum einen die Config-Datei, damit er beim Booten automatisch gestartet wird, und zum zweiten, ja, das Ding halt irgendwie anschmeißen, entweder booten oder per Hand starten oder wie auch immer. Unter Linux im Endeffekt genau das Gleiche. Es gibt eine Datei radv.conf, die man eventuell angucken will. Ansonsten sollte man auch zusehen, dass der RADV-Daemon irgendwie gestartet wird. Das Ganze ist natürlich von der jeweiligen Distribution abhängig, wie man das genau macht. Linux ist hier sehr mannigfaltig und ja. Wie gesagt, der RADV-Daemon ist fürs Router-Advertisement unter Linux interessant. Wenn ich aus irgendeinem Grund meine, Router unter Windows betreiben zu wollen, kann man das natürlich machen. Das ganze Paket-Subsystem des Zeugs macht unter Windows ist dieses Internet Connection Sharing, ICS. Das ist das gleiche, also wir reden hier von IPv6, ja. Dieses ICS macht unter IPv4 NAT. Also ist ja fast dasselbe, mit dem gleichen Namen natürlich auch versehen. Und ja, unter V4 halt technisch ganz was anderes als unter V6. So, damit habe ich ein ganzes LAN auch versorgt. Die Clients im LAN, die 64-Hosts, müssen natürlich die Router-Advertisements annehmen. Wie ich das mit dem Betriebssystem meiner Wahl sage, entnimmt man bitte dem Handbuch oder der Support-Hotline. Und wie gesagt, dann hat man 64-Traffic. Man braucht entsprechende Applikationen natürlich, die das benutzen. Man sollte seinen User auch ein bisschen schulen, je nachdem, wie man drin sitzen hat, damit die Sache auch vernünftig genutzt wird. Was ich jetzt noch ein bisschen ausführen will, ist, welche Schritte sind denn nötig, wenn ich selber einen Relay-Router aufsetzen will? Ist vielleicht auch ganz interessant. Es gab bis vor nicht allzu langer Zeit sehr wenig Relay-Router, was natürlich die V6-Netztopologie allgemein ein bisschen spannend gemacht hat. Große Router gab es bei Cisco einen, bei Microsoft einen sehr guten, wieder erwarten. Und ja, ein paar in Australien und zwei in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in letzter Zeit aussieht. Aber hier tut natürlich ein bisschen mehr Support auch nicht schlecht. Und deswegen möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was ist auf dem Relay-Router zu konfigurieren? Nicht viel. Die Voraussetzung erstmal ist, ich brauche irgendwoher IPv6-Connectivity. Entweder über einen Sixbone oder irgendwelche anderen Provider, der DFN bietet es mittlerweile im Produktivbetrieb an für Hochschulen. Im kommerziellen Umfeld, größere Provider, denke ich mal, haben schon mal was für IPv6 gehört. Und wenn man lieb drum bittet, dann kriegt man auch ein paar Adressen zugewiesen und kann damit rumspielen. Also das ist für das Routing ins weltweite Netz dann wichtig. Neben IPv6-Connectivity brauche ich noch ein 64-Device, und zwar ein, hier wird es interessant, das für die Konfiguration keine hardcodierte Gegenstelle hat. Das Problem bei Linux an der Stelle, soweit ich es verstanden habe, ist, dass man eben über die zwei SIP-Devices, eins ja die V6-Adresse, die lokale hat, und im zweiten hat man die entfernte V4-Adresse drin. Und genau das will man ja in einem Relay-Router nicht, weil der ja Gegenstellen beliebiger Art haben sollte. Und ja, deswegen ist es ein bisschen ein Problem, sowas unter Linux aufzusetzen. Es ist definitiv machbar. In Experimenten 10 hat sich da NetBSD also ein bisschen unproblematischer erwiesen. Ansonsten, ja, zuweisende Adresse des STF, die reicht für den Setup. Die Pakete werden dann eben sofort von diesem Device angenommen. Und nachdem ihr ja eben auf einem sicher anderen Interface existierendes V6-Routing konfiguriert haben, eben ins weltweite IPv6-Netz, Sixbone, whatever, werden diese Pakete natürlich, Packet Forwarding angeschaltet natürlich bitte, weitergeleitet. Ist eigentlich nichts zu tun. Es klingt ziemlich primitiv und so ist es auch, aber der Hintergrundgedanke natürlich ein eigenes Device an, das auch wirklich tunnelt und annimmt und auspackt und sogar einpackt, da passiert sehr viel, auch wenn es bloß eine Config-Zeile ist. Zum Thema Zurückschicken, wir haben gerade vorhin die Grafik gehabt, wo auf der rechten Seite drei oder mehrere Relay-Router standen und ein Router, die Relay-Router haben alle an den Router zurückgesandt. Man will zum Beispiel, wenn man selbst ISPs auch sagen, okay, für Kunden, die von uns IPv4-Adressen haben, deren IPv6-Traffic, deren 64-Traffic wollen wir bitte über V6 hingeroutet kriegen, damit wir es ihnen möglichst effizient zurückgeben können. Um das zu implementieren, ist ein BGP-Advertisement der entsprechenden Netze im Präfix 2002 zu machen. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich habe keinen Plan von BGP oder BGP6 und habe das noch nie gemacht, aber das ist die Grundidee dabei. Schmeiße ich jetzt mal als Diskussion in den Raum. Die Implementierung davon, sorry, weiß ich nicht. Ja, hier mal die Beispiel-Config, wie sowas aussehen kann. Das ist die Config, die momentan auf dem 64-Relay-Router der FH Regensburg erfolgreich läuft. Das ist die gesamte Netzwerkkonfiguration, die dieser Rechner hat. Als erste, wir haben einen konfigurierten Tunnel, also das ist ein echter Point-to-Point-Tunnel, konfiguriert, mit dem DFN abgesprochen, mit festen IP-Nummern, hat nichts mit 64 zu tun. Der Tunnel geht Point to Point zum, ja, zum DFN, zum Join-Projekt und ja, sind zwei Zeilen über das GIF-0-Interface abgehandelt. GIF-1-Interface natürlich. IFconfig GIF-1-Tunnel gibt die IPv4-Adressen an, nachdem wir die Connectivity hier haben. IFconfig GIF-1-Inet6 macht die lokale und die Remote IPv6-Adresse klar für eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Punkt zu Punkt entsprechend auch Präfixlänge von 128 Bit und fährt das Interface einfach mal hoch. Damit ist unser lokales Netz an der FH Regensburg mit V6 Connectivity versorgt, beziehungsweise erstmal angebunden. Mit der nächsten Zeile setze ich das Routing zum Uplink auf, also ich will alles bei uns zum DFN hin routen. Das ist ein statisches Routing hier. Root add minus 1.6 Default, also wird die Default-Route gesetzt, eben zu dieser IPv6-Adresse vom DFN. Das ist hier zweimal dieselbe IP-Adresse, so soll es auch sein. Also der Gegenpunkt ist auch hier dasselbe. Ja, natürlich habe ich auch bei uns an der FH Regensburg mehrere Rechner mit IPv6 im LAN. Entsprechend muss ich natürlich das Ethernet-Interface dieses Routers auch konfigurieren. Ich kann es nicht autokonfigurieren, das ist bei V6 so definiert, dass sich Router nicht autokonfigurieren können irgendwie. Deswegen mache ich das hier per Hand. IFconfig EX0, das ist das Ethernet-Interface, weise ihm diese IP-Nummer zu. Hier ist die MAC-Adresse drin, das ist mal ein Beispiel dafür. In der Mitte dieses FFFE, um 64 Bit zu kriegen. Mit einer Präfixlänge von 64, as usual das Ganze. Ja. Damit weise ich einfach unserem lokalen Ethernet-Interface eine V6-Adresse zu. Das ist für die Clients, die bei uns an der FH Regensburg im LAN stehen. Damit können auch die eben dann ran. Der Router-Advertisement-Dienst wird auch gestartet, das ist hier nicht zu sehen. damit es auch angekündigt wird, dass dieser Router fürs Netz da ist. Der letzte Punkt, den wir machen, ist eben nicht nur für die lokalen Clients, sondern auch die 6-to-4-Sache. Ich konfiguriere das STF-Interface. Nehme es einfach hoch, gebe ihm eine IP-Nummer, ganz billig 1001 gemacht. Dieser Präfix hier, da ist relativ egal, wie ich den setze. Und damit nimmt dieses Interface die lokale IPv4-Adresse, steht da drin, wird an der Stelle nicht wirklich gebraucht, aber ist nötig für die Konfiguration und natürlich auch beim Zurücksenden von Paketen entsprechend an. Und ja, das Interface nimmt damit weltweit Pakete an, von jedem von euch, wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, und routet es entsprechend zu den Rechnern der FH Regensburg, da gibt es dann sonderlich viele, die interessant sind, oder ihr über unseren Default-Gateway weiter zum DFN bei uns. Und ja, damit ist der ganze Netzwerk-Traffic erstmal abgehandelt. Hier haben wir eine Frage. Ja. Ja, ja. Nee, kein Hack. Ein Firewall. Und zwar. Ja. Es kommt gerade die Frage, wenn ich hier nicht einen Relay-Router für die ganze Welt aufsetzen will, sondern nur für bestimmte Client-IPs, dann muss ich das entsprechend einschränken, welche Clients mir 6-to-4-Pakete schicken dürfen. Das macht man üblicherweise über ein Firewall. 6-to-4-Pakete sind V4-Pakete, die einen bestimmten IP-Protocol-Type haben. Das ist IP-TCP. Und wenn ein IP-Paket ein TCP-Paket transportiert, hat es die in sich, das ist im IP-Paket erstmal drin, ich habe ein TCP-Paket auf dem Rücken. Und die Pakete hier haben drin, ich habe ein V6-Paket auf dem Rücken gekapseltes. Also hier muss man noch ganz an einem Protokolltyp, keine Portnummer, ein Protokolltyp filtern. 47, keine Ahnung, ich habe das Zeugs nicht auswendig im Kopf. Steht in irgendwelchen RFCs drin, ist bei mir zu lange her, dass ich mit unseren Firewall-Admins gekämpft habe. Und wie gesagt, natürlich muss man dann auf IP-Nummer und diesen Protokolltyp erstmal filtern.
Also nochmal mit Mikro. Ich habe jetzt also irgendwo meinen Server setzen und möchte für einen Benutzerkreis, die sich über T-Online oder sonstige Provider einwählen, möchte ich das anbieten. Dann muss ich ja, kann ich ja keinen statischen Firewall-Eintrag machen, sondern da muss ich ja irgendwie einen wie auch immer gearteten Authentifizierungsmechanismus haben, der sich dann sagen, meinen Mitgliedern sagen kann, was gibt es da? Also wie authentifizieren die sich dann an meinem Relay-Router?
Gar nicht.
Das ist schlecht. Also doch ein Hack.
Ja, irgendein Hack. Mir fällt jetzt dabei, wie heißt das Ding, SMTP auf der POP ein, ja, irgend sowas.
Okay, also
ja, ich habe es nicht erfunden.
Also irgendwas mit SSH und dann
genau, irgendwas, Skript starten, ne?
Und, okay,
ja, alles klar. Das ist korrekt. Also hier an der Stelle wird man um diverse Hacks nicht drum rumkommen. Man muss aber eben auch nicht unbedingt jetzt jeder seinen eigenen Relay-Router betreiben für seine Freunde, also so weit muss es dann gar nicht gehen, soll es auch gar nicht. Kann aber natürlich. Also hier sollte man sich vorher vielleicht einfach Gedanken machen. Die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Vielleicht einfach mal eine kleine Liste von ausgewählten 6-to-4-Gateways. Es gibt mittlerweile sicher mehr. Der erste von Microsoft funktioniert einfach, hat zu der Zeit, als ich das auch ausprobiert habe, super funktioniert, gut angebunden. Der zweite steht bei Cisco. Und zwar, das ist der, wenn irgendjemand im V6-Netz sieht, oh, ich habe eine V6-Adresse, die an eine 6-to-4-Adresse zurückadressiert werden muss. Jetzt weiß ich ja gar nicht, an welchen Relay-Router das herkommen ist und an wen ich das zurückschicken soll. Und der Cisco-Router ist der Default-Router eben für das ganze 2002-Netzwerk. Und man soll sich also, wenn man das effektiv implementiert, nicht wundern, wenn man seinen ganzen Traffic von genau, seine ganzen Antworten von diesem Relay-Router bekommt. Ansonsten gibt es noch ein paar mehr. In Slowakien steht einer, in Deutschland standen zuletzt zwei. Also die Uni Leipzig hat das mittlerweile auch implementiert. So wie ich die Jungs kenne, ist das auf Linux-Basis gemacht. Also es ist wohl irgendwie möglich. Ansonsten, wir an der FH Regensburg haben den Router unter NetBSD laufen. Ja, es gibt noch in Holland einen Router. Es gibt mittlerweile todsicher eine weitere Liste. Ich zeige gleich noch eine URL dazu, wo man sowas eher abfragt. Oder ein paar Leute haben sich über das Thema Gedanken gemacht, dass die gewisser Wildwuchs an Relay-Routern entsteht, den man irgendwie handhaben muss, und sich gedacht, hey, wir definieren eine Anycast-Adresse, die einfach für den nächsten 6-to-4-Relay-Router steht. Das ist, ja, die Adresse steht hier, da steht auch natürlich, nachdem es eine 6-to-4-Adresse ist, hier eine bestimmte IPv4-Adresse drin. Und die Implementierung der Anycast-Adresse, ganz egal wo im V4-Netz ich gerade bin, dass das an die richtige oder die nächste mit netztypologisch naheliegende Relay-Router geht, das ist über entsprechende BGP-Announcements irgendwie implementiert. Wer das genau nachlesen will, ist mit der RFC 3068 gut bedient. Ich habe es nicht kapiert. Muss man aber offensichtlich auch nicht, um damit ein bisschen rumzuspielen. Ja, ganz kurz vielleicht mal, wen es interessiert. Ich arbeite unter anderem an der Fachhochschule Regensburg. Das ist unser IPv6-Setup hier. Wir haben, naja, effektiv zwei Maschinen, die ganze Arbeit machen, UI und Smaug. Haben ansonsten auch noch eine Reihe von PCs unter Solaris x86, die als IPv6-Clients dienen. Die Rechner als solches, UI macht den IPv6-Tunnel zum Join, also es ist auch ein Tunnel, bloß kein 6-to-4 hier. UI macht zusätzlich den 6-to-4-Relay-Router, Router-Advertisement fürs LAN und für die Zone ipv6.fa-regensburg.de den Secondary Domain Name Service. Den Primary Domain Name Service macht Smaug, das ist eine SS5. Die macht zusätzlich ein paar lustige Sachen, und zwar läuft, die beiden Rechner laufen unter NetBSD, und das hängen ein paar mehr Clients dran, und wir haben NFS über IPv6 laufen. Das funktioniert einfach, es ist, ja, gibt keinen Grund, den NFS-Setup hier nicht über V6 laufen zu lassen. Die ganzen RFVPC 8 irgendwas V6 Clients, wichtigste Anwendung hier ist Secure Shell, momentan leider noch. Also Mozilla mit V6-Support unter Solaris zu kompilieren, ist eine Lebensaufgabe, das haben wir irgendwann aufgegeben, leider. Ansonsten, ja, es gibt ja nicht so richtig viele tolle Anwendungen für V6, leider noch. Mein X-Duma ist Killer-Applikation, okay, na, X-Quake war es, aber auf jeden Fall, diese Clients unterhalten sich miteinander, untereinander und auch mit den Rechnern selbst, native über IPv6 auf Ethernet. Kein IPv4 hier im Spiel. Für jene Anwendung natürlich läuft auch V4 parallel dazu. Ja, das ist eine detailliertere Sache zu den Rechnern, das will ich jetzt hier gar nicht näher ausführen. Im Lehrbetrieb, zumindest bei uns an der FH Regensburg, gibt es ein paar Vorlesungen, Internetprogrammierung, maschinenneue Programmierung, die APIs und Datenformate werden natürlich diskutiert. Auch in der Vorlesung Datenkommunikation werden die entsprechenden Konzepte vorgestellt. Ja, das war ein ganz kurzer Überblick, wie mache ich IPv6 daheim. Wer mehr wissen will, kann sich auf meiner Homepage ein bisschen umgucken. Ich habe einen eigenen IPv6-Bereich, wo auch nochmal ein paar Artikel stehen, die in das ganze Thema einführen. Irgendwo ein paar weitere Konfigurationssachen, irgendwas zuletzt habe ich, glaube ich, für Susi oder so mal zusammenbastelt und das näher dokumentiert. Ansonsten wäre noch eine Liste von öffentlich zugänglichen 6-to-4-Relay-Routern haben will, es mit der zweiten URL recht gut bedienen und soll sich da mal umgucken. Ja, ansonsten möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es noch Fragen gibt, dann haben wir jetzt noch, glaube ich, ein paar Minuten dafür Zeit. Ja?
Wenn man jetzt in der unglücklichen Situation ist, dass man durch ein 1-zu-1-NAT durch muss, das heißt, man hat eine interne IP, die weltweit nicht geroutet wird, weiß aber, welche feste, statische, externe IP man bekommt, kann man dann trotzdem noch 6-to-4 benutzen?
Ich glaube nicht. NAT ist ja sowieso so eine Krankheit. Und wenn man sowas aufsetzt, in der Hoffnung, dass du wenigstens das Netzwerk so weit unter deinen Fingern hast, es macht Sinn, genau diesen Dienst auf dem NAT-Rechner aufzusetzen und den als Router fürs V6 zu benutzen. Aber du musst dazu natürlich die Kontrolle dafür haben. Ansonsten, wenn du nach hinten das Netz durch willst, hast du das Problem, die ausgehenden Pakete scheinen ja von deinem NAT-Gateway auszugehen und die zurückgehenden Pakete haben irgendwo auch die IP-Adresse deines NAT-Gateways natürlich als Zieladresse und der weiß dann nicht, wo er sie über V4 weiterschubsen soll und wird bestenfalls dran verzweifeln.
Ja, wenn das NAT wirklich nur IP 1:1 NAT machen würde, dann sollte es doch gehen.
Ja, woher weiß der NAT-Gateway, an welchen internen 64-Router er es weiterleiten soll? Er braucht hier eine V4-Adresse.
1:1 NAT, er weiß ja meine interne Zieladresse.
Ja, wenn er die weiß, also das muss man dann mit dem Packet Forwarding irgendwo abklären. Aber nachdem das halt kein IP ist, also muss man hier im IP-Stack wohl ein ernstes Wort reden, was auch immer auf diesem NAT-Gateway läuft. Man muss im Endeffekt sagen, getunnelte Pakete bitte alles an diesen Rechner weiter. Wie? Keine Ahnung. Hängt vom Betriebssystem ab. Ganz hinten gibt es eine Frage.
Ja, hallo. Eine Frage. Gesetzt den Fall, ich mache das alles und habe eine IPv6-Konnektivität. Ja. Aber dann brauche ich ja noch ein DNS zum Beispiel, oder? Also sonst kriege ich ja keinen Rechner, wenn ich jetzt mal
was den
SSD-Server erreichen möchte.
Ja. Du solltest oder du willst an dieser Stelle erstmal natürlich Rechner Namen in IP-Nummern auflösen. Hier ist natürlich gefordert, dass du, wenn du das Ganze sinnvollerweise auch über IPv6 machst, einen Nameserver hast, der IPv6 spricht. Als Software braucht dieser Nameserver dazu Bind 9. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Root-Nameservern mit IPv6-Konnektivität ausschaut, beziehungsweise ob es überhaupt Root-Nameserver mit IPv6 gibt, da habe ich gerade keinen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Was definitiv funktioniert, Name-Resolving, selbst das Protokoll über UDP läuft es ja, über IPv4 zu fahren. Das ist doof, aber funktioniert definitiv. Also ich muss selber sagen, ich habe bisher mich mit der Thematik an irgendeinen Root-Name-Server oder Vergleichbares mit V6-Konnektivity zu finden noch nicht befasst. Ist aber ein guter Punkt.
Gut, danke.
Ja, hier fahren.
Dazu kann ich nur sagen, ist natürlich gar kein Problem, IPv6-Adressen von Hostnamen zu bekommen über IPv4. Funktioniert eh. Rootname-Server mit IPv6-Connectivity gibt es experimentell, wenn man einen Vertrag unterschreibt, dass man das ausprobieren will. Und Informationen, das ganze 64 funktioniert natürlich auch mit Cisco IOS. Gibt es einen Artikel auf der Cisco-Website. Wenn man also einen Cisco-Router hat, dann kann der 64-Relay-Router oder 64-Router sein. Mit Juniper-Routern funktioniert es nicht.
Oh, okay, ja. Wird hoffentlich so sein. Die ganze Cisco-Sache habe ich hier teils ein bisschen aus Ignoranz rauslassen. Ich bin auch mehr so der Heimanwender daheim und habe halt mal primär hier die Betriebssysteme abkapselt, die man eher wahrscheinlich daheim stehen hat. Und ja, Cisco ist da, glaube ich, leider noch nicht so verbreitet. Ich habe noch eine Frage.
Ja, wenn ich jetzt eine Dial-Up-Verbindung habe, ganz normal mit einer dynamischen IP, muss ich dann jedes Mal die IPv6-Adressen in meinem LAN auch dementsprechend an die IP, die ich bekomme, anpassen?
Nein, die IPv6-Adressen passen sich selber an, weil du weißt, ich muss jetzt nur die Slide dazu finden. Du weißt ja dem Ethernet-Interface eine IP-Nummer zu. Und die wird sich normalerweise ändern, wenn du eine andere IPv4-Adresse hast. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Du wirst hier im Normalfall ein 2002-Präfix zu Hause verwenden. Das ist das DFN-Zeugs hier bei uns. Und die nächsten 32-Bit hier werden sich ändern, wenn du eine neue IPv4-Adresse hast.
Genau, ja.
Und entsprechend musst du dann, wenn du dich irgendwie neu einwählst oder so. Dieses Interface vorher natürlich runterfahren, mit der neuen IP entsprechend konfigurieren. Und wenn du dann ein Router-Advertisement laufen hast, wird das Router-Advertisement diese neuen V6-Adressen auch entsprechend ankündigen und die Clients werden sehen, ja, das alte ist irgendwie nicht mehr verfügbar, aber das neue ist verfügbar und sich automatisch konfigurieren. Das ist diese Stateless Auto Configuration in IPv6.
Das ist im IPv6 vorgesehen,
ja. Diese ganze Konfiguration. Also das ist das ganz normale Router Advertisement. Hier hinten haben wir noch eine Frage. Ich hoffe, wie schaut es zeitlich aus? Ja, locker.
Ich habe noch eine kurze Frage. Wenn man jetzt dann sein lokales Netz auf V6 hat und man spricht V6 an, klar, das geht dann darüber, aber wie passiert es denn eigentlich, wenn ich in meinem V6-Netz V4-Clients anspreche oder Server und ähnliches? Geht das dann auch erstmal über das 6er-Interface? Also das heißt, das wird dann von
meinem... Komplett anderes Universum.
Ah ja, gut, okay.
Also wenn du eine Software hast, nehmen wir mal einen Webbrowser her. Du gibst ja einen Host-Name ein, ja, einen Namen. Du kannst natürlich eine IP-Nummer angeben, dann ist es eh klar. Ich meine, wenn du eine V4-Adresse eingibst, kannst du nur V4 adressieren und entsprechend wird der Webbrowser selber so schlau sein, dass er V4 benutzt. Entsprechend, wenn du V6 eingibst, wird er das über das V6-Interface rauspusten. Und beim Name-Serving passiert es entsprechend. Du hast eine Namensauflösung, ein Name kann sowohl einen A-Rekord als auch einen Quad-A-Rekord haben, also einen V4 und eine V6-Adresse. Und jetzt kommt es halt auf die Software, sprich dein Webbrowser an, welche Adresse er zuerst ausprobiert. Mozilla, glaube ich, probiert erst die V6-Adresse aus und dann die V4-Adresse.
Ja, das heißt also, ich bräuchte dann halt, auf meinem Router müsste ich zum einen NAT fahren und zum einen diese Umsetzung, damit er halt dann beides handeln kann.
Korrekt.
Gut.
Ja, ich glaube, time is up. Damit sage ich Danke. Wer noch Fragen zum Thema hat, ich bin wahrscheinlich morgen am NetBSD-Stand im Hackcenter zu finden. Das ist geradeaus rein und dann auf der linken Seite ein bisschen weiter hinten.